Liebe Gemeinde, ich ringe schon eine ganze Weile mit mir, wie es gelingen kann, Gottes Mission zu erfüllen. Als Gemeinde und welchen Teil ich dazu beitragen kann. Vor Corona hatten wir die Fotoausstellung Gottes geliebte Menschen. Bevor wir damit angefangen haben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, haben wir bewusst versucht, uns darauf vorzubereiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie einzuladen. Ich war erstaunt, wie viele Menschen sich bei der Aktion dann haben fotografieren lassen, die mit uns als Gemeinde nicht direkt was zu tun haben. Und dann, wie viele auch bei der Vernissage zumindest dabei waren. Das war sehr erfreuend und ich habe wirklich viele Gespräche geführt, aber kaum eins über den Glauben. Wenn ich mir aber wünsche, dass mehr Menschen Gott kennenlernen, dann brauchen wir genau das, Gespräche über den Glauben oder über Gott. Während der Corona-Pandemie konnte man nur schwer einladende Gottesdienste gestalten, weil wir diese Begegnungsmöglichkeiten nicht so hatten, keine engen Kontakte halten konnten und sowieso ja schon mit uns fast zu viele Leute waren und man gar nicht noch mehr einladen konnte. Nun ist das schon eine ganze Weile zurück und wir können wieder intensivere und nahe Begegnungen miteinander haben. Beim letzten Wein- und Bibelabend ging es mir dann aber wieder ganz genauso. Ich habe mich gefragt, wen kann ich einladen? Mit wem kann ich ins Gespräch kommen? Und dann hatte ich drei Leute, wo ich dachte, das könnte was sein, habe mich überwunden, es hat mich Überwindung gekostet, habe sie eingeladen, dann hatten sie leider keine Zeit. Wie nachhaltig ist so ein schöner Abend, ein tolles Konzept, eine gute Gemeindearbeit, wenn man kaum Außenstehende erreicht und vor allem niemand wirklich Gott kennenlernt? Versteht mich nicht falsch, ich liebe es wirklich, hier mit euch Gottesdienst zu feiern, euch zu begegnen und merke aber gleichzeitig ganz deutlich, dass wir als Gemeinde doch Nachwuchs brauchen. Aber nicht nur funktionell, dass wir das brauchen, um gut bestehen zu können, sondern dass ich mich auch sehr innerlich danach sehne, dass nur Menschen neu Gott kennenlernen. Die Menschen zwischen 20 und 40 wachsen nicht von alleine nach, sondern wir müssen sie neu gewinnen, damit Gemeindearbeit nachhaltig funktioniert. Und da schlägt mein Herz, dass ich denke, Gott für mich, das ist doch mein großer Schatz in meinem Leben. Und warum kann es das nicht auch für andere sein? Oder es sollte doch auch ein großer Schatz für andere sein, für meine Nachbarn, für die Kita-Eltern. Ich glaube eigentlich, dass Gott etwas richtig Gutes für sie noch sein könnte, dass das, dass er in ihrem Leben noch fehlt. Und ich finde gerade zur Zeit, man guckt sich oft um oder man hört Dinge durch die Medien, oft in den sozialen Medien. Es gibt so viele verzweifelte, verunsicherte, einsame Menschen, die doch ganz dringend Hoffnung brauchen, Annahme, Gemeinschaft. Und Gott sagt, ja, komm, ich will dir das alles schenken. So einfach ist das. Und dann ist es irgendwie doch nicht einfach. Deswegen, weil mir das auch so auf dem Herzen liegt, greife ich heute noch einmal das Thema der diesjährigen Allianz Gebetswoche auf, die hieß Gott lädt ein. Vision für Mission. Es ging darum, neue Motivation für die Mission zu wecken, sie wieder neu in den Blick zu nehmen und uns begeistern zu lassen, Gottes Mission in dieser Welt weiter an sein Ziel zu führen oder zu unserem Ziel zu machen. Ich wünsche mir das so sehr, dass möglichst viele Menschen Gottes Freiheit und Liebe erleben. Und zugleich hadere ich mit mir, denn mir persönlich fällt es total schwer, mit Nichtchristen über Gott zu reden und sie zu kirchlichen Veranstaltungen einzuladen. Obwohl ich Pastorin bin und ja, sehr gerne von hier vorne motiviert oder begeistert von Gott erzähle, mich intensiv mit der Bibel und dem Leben als Christ auseinandersetze. Deutlich wurde mir das auch wieder, als wir unseren lebendigen Adventskalender bei uns zu Hause gemacht haben. Wir haben dafür Zettel in der Nachbarschaft verteilt, haben die Leute eingeladen und es haben sich auch welche einladen lassen. Und dann haben wir so einen geistlich-adventlichen Impuls gegeben, bei uns vorm Haus mit einer Feuerschale. Und Dann danach haben wir noch Gemeinschaft gemacht und, gehabt und zusammengestanden. Und wir haben wirklich auch noch lange zusammengestanden. Aber wenn die Leute selber nicht signalisieren, oh, das Thema fand ich total spannend, oder nochmal nach Gott fragen, dann fällt es mir total schwer, da wieder ein Thema hinzubringen. Oder nochmal das Gespräch aufzugreifen, da nochmal wieder anzugreifen. Und wir haben dann über alles Mögliche geredet, über Schule und Ausbildung und was es alles so gibt, aber nicht über den Glauben und nicht über Gott. Ich fühle mich nicht zur klassischen Missionarin oder Diakonin berufen oder begabt. Aber mir ist das Thema trotzdem sehr wichtig und ich bin überzeugt, dass Gottes Botschaft einfach das Beste ist, was meinem nichtchristlichen Mitmenschen noch fehlt. Mit dem Predigttext möchte ich uns allen Mut machen, uns diese Mission Gottes wieder neu zu eigen zu machen, uns neu motivieren und senden zu lassen. Ich lese aus Johannes 17. Kannst du einmal mit der Maus auf die Präsentation? Danke. Die Verse 13 bis 20 und den Vers 23. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst. Denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genau so habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Jesus betet hier für seine Jünger. Er betet für ihren Glauben, für ihr Leben als welche, die zu Gott gehören und zugleich in dieser Welt leben und für ihren Auftrag als Christen. Jesus hält Fürbitte für seine Jünger und öffnet dann dieses Gebet für alle, die durch die Jünger Jesu auch vom Glauben hören und zum Glauben an ihn kommen. Und somit betet Jesus auch für uns und alle seine Nachfolger. Nachfolger, das bedeutet zweierlei. An Jesus glauben und ihm als Gott nachfolgen und zugleich seinem Vorbild nachfolgen und seinem Auftrag in dieser Welt weiterzugeben. Als Jesus dieses Gebet spricht, befindet er sich unmittelbar vor seiner Verhaftung und dann vor der Kreuzigung. Er und seine Jünger haben gemeinsam das Passa gegessen und dabei zum ersten Mal Abendmahl gefeiert. Judas hat sich von der Gruppe getrennt, um Jesus zu verraten. Und Jesus hat versucht, seinen Jüngern nochmal alles zu erklären, was jetzt auf sie zukommt, in einer langen Rede, die so ein bisschen kryptisch ist, weil es so schwer zu verstehen ist, was an Ostern passiert. Und dann betet Jesus zu Gott und befiehlt die Jünger der Obhut Gottes an. Im Johannesevangelium lesen wir dieses Gebet im Haus anstelle des Gebetes von Gethsemane. Wir haben alle dieses Gebet von Gethsemane so vor Augen, wo Jesus mit sich ringt und dem, was ihm bevorsteht. Und wir wissen dieses Bild, er schwitzt wie Blutstropfen, rinnt ihm der Schweiß von der Stirn, weil er so Angst hat und so mit sich ringt. Und dieses gleiche Ringen wird hier im Johannesevangelium dargestellt, aber Jesus ringt um seine Jünger. Er ringt genauso wie in Gethsemane um sich und seinen Auftrag, ringt er hier um die Jünger und ihren Auftrag. Jesus betet für die Jünger. Er weiß oder ahnt, wie schwer es wird für die Jünger, wenn Jesus nicht mehr unmittelbar bei ihnen ist, damit er dann als Mittler, nein, eigentlich als Gott selbst an ihrer Seite ist und praktisch mit ihnen Gemeinschaft hat, Hilfe und Heilung zum Anfassen geben kann. Er ahnt, wie schwer das für die Jünger wird. Er ahnt, wie schwer es wird, weiter mit ihm verbunden zu sein, ihm zu folgen und an ihn zu glauben, wenn man wirklich glauben und vertrauen muss, weil man ihn nicht mehr sieht, nicht mehr anfassen kann, hinterhergehen kann. Er ahnt, wie schwer es für die Jünger ist, auszuhalten, von ihm getrennt zu werden, ihm beim Sterben zuzuschauen. Und trotzdem hält Jesus daran fest, dass die Jünger durch ihren Glauben und durch seine Hingabe für sie so fest mit ihm verbunden ist, dass dieses Einssein auch durch den Tod nicht getrennt und nicht aufgelöst werden kann. Jesus bleibt mit den Jüngern verbunden, auch wenn er nicht mehr lebendig vor ihnen steht. Weil Jesus sich vorstellt, wie schwer die Jünger damit zu hadern haben, betet er und bittet Gott, seine Freunde auf diesem Weg zu unterstützen. Auf mich wirkt dieses Gebet, was übrigens das ganze Kapitel 17 lang geht, lest das gerne zu Hause mal nach, auf mich wirkt das so ehrlich, weil so von Herzen, weil Jesus ist so redundant da drin, der wiederholt das alles mehrmals und verquer und in diesen Worten und in jenen Worten und ich finde, das macht deutlich, er ringt da so mit. Das, was jetzt auf die Jünger zukommt, ist nicht einfach und das, was die Jünger jetzt brauchen, ist auch nicht so leicht zu sagen, weil das so für jeden individuell ist und schwierig ist. Und trotzdem betet er ganz, ganz ernsthaft, dass die Nachfolger, seine Nachfolger, immer wieder in diesem Zwiespalt sind, mit einem unsichtbaren und gleichzeitig so realen Gott an ihrer Seite ihr Leben zu gestalten, selber zu gestalten und in die Hand zu nehmen und gleichzeitig aber immer danach zu fragen, was Gott möchte. Das ist so ein bisschen auch so ein Autoritätsproblem, ja, weil was mache ich in eigener Verantwortung? Wo frage ich Gott? Gebe ich Gott die Verantwortung für mein Leben oder habe ich es selber? Das ist ein schwieriges Ringen, in dem wir uns als Christen immer wieder befinden und wo wir fragen und immer wieder versuchen, unsere Verantwortung abzugleichen mit dem, was Gott sich von uns auch wünscht und was er von uns möchte. Wie einfach muss das für die Jünger damals gewesen sein, als sie wirklich mit Jesus einfach mitgehen konnten? Der lief da lang und die liefen mit. Und dann saßen sie mit ihm am Tisch und haben mit ihm gegessen und haben von ihm gehört. Wie schwierig ist das, wenn wir jetzt eigene Schritte gehen müssen und unsere Füße uns suggerieren, wir selber entscheiden und gleichzeitig sind wir welche, die nachfolgen. Und weil das schwierig ist, deswegen betet Jesus für seine Freunde. Und er betet ganz konkret für mehrere Dinge. Er betet dafür, dass seine Freude die Jünger ansteckt und ganz und gar erfüllt. Es ist eine gute Nachricht, die Jesus verkündet und gelebt hat. Und auch wenn er sich gerade auf dem Weg ans Kreuz befindet und Jesus wie auch seine Jünger stark verunsichert sind, bleibt die Mission Jesu eine rundum positive. Es ist eine gute Nachricht, die Jesus für uns Menschen und wir für unsere Mitmenschen haben. Gottes Mission ist so einfach. Gott liebt uns Menschen und er möchte, dass wir gerettet werden. Auch wenn das nicht heißt, dass alle Probleme und Herausforderungen immer gelöst werden, so kann die Gemeinschaft mit Gott und die neue Perspektive, die er uns schenkt, helfen, mit Schwierigkeiten anders umzugehen, nicht alleine zu sein und dadurch Situationen tatsächlich einfacher und erträglicher zu machen. Ich hoffe, wir konnten das alle schon erfahren, was für eine Stärke es ist, wenn wir Gott an unserer Seite wissen und wissen, dass wir nicht alleine durch müssen. Wenn Menschen heil werden, Hoffnung in ihrer Verzweiflung bekommen oder in Gottes Gegenwart und Liebe ihre Einsamkeit erträglicher wird, dann ist das eine unglaubliche Freude für Gott. Und diese Freude über den Frieden und die Rettung in unserem Leben und auch dem Leben unserer Mitmenschen, die soll uns als Christen anstecken und ganz und gar erfüllen. So, dass schließlich Gottes Mission, mit allen seinen Geschöpfen wieder in Beziehung zu kommen, zu unserer Aufgabe und unserer Mission wird. Und diese Aufgabe, so herausfordernd sie auch ist, ist in Jesu Augen eine absolute Freude, ein Privileg. Es ist etwas Gutes, was wir teilen können. Zugleich weiß Jesus sehr wohl, dass nicht jeder diese Botschaft, diese gute Nachricht als pure Freude erkennt. Im Gegenteil, einige Menschen lehnen diese Einladung Gottes ab und damit auch die Menschen, die diese Einladung aussprechen und weitergeben. Jesus benutzt hier sehr radikale Worte. Die Welt hasst diese Menschen. Und in vielen Teilen der Welt ist das auch so. Menschen werden aufgrund ihres Glaubens an Gott und Christus verfolgt und gehasst. Bei uns in Deutschland, muss ich sagen, das empfinde ich nicht so. Vielleicht ist es schon mal passiert, dass sich jemand darüber lustig gemacht hat, dass ich an Gott glaube. Aber in den allermeisten Situationen begegnet mir das zum einen, dass die Leute sagen, die Institution Kirche, die kannst du vollkommen vergessen. Da sind so viele Probleme, die sind nicht konsequent, das kann man einfach, wenn die Kirche so ist, dann kann ich nicht an Gott glauben. Habt ihr bestimmt auch alles schon mal gehört. Und das andere ist, dass es viele Menschen gibt, die sich so aufgeklärt fühlen, dass sie sagen, mit Glauben und einer höheren Macht, damit kann ich nichts anfangen. Das ist für mich weltfremd. Und ich finde es total spannend. Genau das sagt Jesus hier. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist weltfremd. Gott, der die Welt geschaffen hat, hat sie zwar gemacht, aber er gehört nicht auf diese Welt. Er ist nicht von dieser Welt. Das ist weltfremd. Aber gleichzeitig gehören wir zu Gott, aber genau auf diese Welt. Jedes Geschöpf, das in Beziehung zu Gott tritt, ihm nachfolgt, gehört zu Gott und dementsprechend nicht mehr zu dieser Welt. Sie ist noch auf dieser Welt, aber sie ist nicht mehr gebunden an all diese Dinge. Auch das ist wieder eine Spannung, in der wir stehen, die wir irgendwie aushalten und irgendwie mit Leben füllen müssen. In den meisten meiner Begegnungen mit nicht christlichen Mitmenschen begegnet mir also wirklich kein Hass, überhaupt nicht. Also mir selber ist das noch nicht begegnet. Vor allem ist es ganz oft so, es wird akzeptiert und toleriert, dass ich Christ bin. Die Leute finden das total in Ordnung. Aber das war's dann auch. Jedem das Seine. Der Botschaft Jesu gegenüber begegnet bei mir, finde ich heute, eher dann so etwas wie Gleichgültigkeit. Das hat halt nichts mit mir zu tun. Und C.S. Lewis hat gesagt, Gleichgültigkeit ist nicht und nicht Hass ist der schlimmste Feind der Liebe. Es ist also manchmal sogar noch schwieriger, damit umzugehen, wenn jemand total gleichgültig dem Ganzen gegenüber ist. Weil wenn alles gleichgültig ist, jede Meinung, jede Lebenseinstellung darf stehen bleiben in unserer Gesellschaft. Wir sind offen für alles, nichts darf kritisiert werden, weil das dann ganz schnell Diskriminierung ist. Wenn also alles gleichgültig ist, dann wird es irgendwie auch gleichgültig. Und in dieser Zwickmühle, merke ich, sitze ich selbst wirklich mit drinne. Ich möchte niemandem meinen Glauben aufzwingen. Wenn ich von Gott erzähle, dann möchte ich nicht, dass die anderen denken, oh, das, wie ich bin, ist nicht in Ordnung. Dieses Gefühl will ich niemandem vermitteln. Und deswegen fällt es mir oft so schwer zu sagen, das ist meine feste Überzeugung und ich bin sogar der Überzeugung, für dich ist das das Beste, weil damit suggeriere ich dem anderen doch, nee, das, was du jetzt hast, ist nicht ganz richtig. Oder es könnte noch besser und noch anders gehen. Und das fällt mir total schwer. Ich bin in dieser Gesellschaft wirklich so geprägt, das fällt mir schwer, ich kann das kaum. Wie gut, dass Jesus schon dafür gebetet hat, dass uns seine Freude so erfüllt, dass wir sie doch auch weitergeben können. Und auch wenn die Herausforderungen dafür heute ganz neue sind, Jesus hat für uns gebetet, dass wir trotzdem mutig vorangehen. Wenn wir uns nicht trauen, von ihm zu erzählen, also so wie mir das tatsächlich auch oft geht, dann ist vielleicht der erste Schritt, ganz oft dafür zu beten, dass wir den Mut bekommen und das Feingefühl, das vielleicht doch auch irgendwo mal anzuwenden und den richtigen Duktus dafür zu finden. Uns das in den Kopf zu holen, präsent zu machen, das ist wichtig. Gott hat uns diese Aufgabe gegeben. Jesus hat 3 Jahre mit seinen Jüngern gelebt und ihnen viel beigebracht. Sie haben ihn begleitet, während er die Mission Gottes erfüllt hat, wie er Menschen körperlich und seelisch geheilt hat. Er hat sie mit hineingenommen in diese Aufgabe und sie konnten an seiner Seite wachsen. Bevor die Jünger nach der Gefangennahme und Kreuzigung dann alleine losgehen müssen, betet Jesus jetzt für sie: So wie du, Gott, mich gesandt hast, genau so habe ich sie in die Welt gesandt. Jesus befiehlt die Jünger und ihren Auftrag zunächst Gott an und geht für sie in die Fürbitte. Und nicht nur für die Jünger, sondern auch für diejenigen, die mit Gottes Wort erreicht werden. Für diejenigen, denen wir von Gott erzählen werden. Für die hat Jesus schon gebetet. Und dann erst nach seiner Auferstehung schickt Jesus sie in Kapitel 20, Vers 21 los. Da sagt er fast genau das Gleiche, was er vorher gebetet hat. Er sagt: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Dieser Missionsbefehl ist nun nicht mehr nur eine Aufgabe für uns, sondern Jesus trägt sie selber mit. Er unterstützt uns, er bittet für uns und stattet uns mit dem Heiligen Geist aus. Nicht aus unserer Kraft und unserer Begabung erzählen wir Menschen von Gott, sondern Gottes Geist wirkt in uns. Nicht wir sind verantwortlich dafür, dass Menschen zum Glauben an Gott finden, sondern Gott ist es. Und Jesus hat das im Gebet bereits vorbereitet. Gottes Mission ist nicht einfach. Das weiß Jesus und deshalb betet er für uns. Er macht uns Mut, loszugehen und zugleich sagt er dann aber auch: Geht jetzt. Geht los, ich sende euch, ich fülle euch mit der guten Botschaft und Gottes Geist, sodass ihr ganz voll damit seid und nun müsst ihr losgehen. Jesus betet, dass seine Hingabe für uns uns mit Gott verbindet. Und dass unsere Beziehung zu ihm ganz wiederhergestellt wird, dafür betet er. Und diese Beziehung zu Gott, die bewirkt gleichzeitig eine Beziehung untereinander, sodass alle Christus-Nachfolger eins seien, so heißt es in diesem Bibeltext. Jesus schickt uns nicht los und hat nicht gesagt: So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich jetzt jeden einzelnen von ihnen los, sondern so sende ich sie. Und dann ein paar Verse später sagt er: Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. So wird Gottes Mission unser gemeinsamer Auftrag. Diesmal bin ich weiter. Nicht eine Folie zurück, sondern zu früh. Genau, das wird zu unserem gemeinsamen Auftrag. Auch wir können uns gegenseitig unterstützen und ermutigen, können füreinander beten, wie Jesus das getan hat, können uns den Rücken stärken, Hoffnung machen, miteinander überlegen, wie genau kann denn das funktionieren, wie kann ich meinen Freunden, meinen Nachbarn von Gott erzählen. Und vor allem können wir einander ergänzen. Ich habe es am Anfang gesagt, ich fühle mich nicht als klassische Evangelistin oder Missionarin berufen und begabt. Und doch bin ich begabt und berufen, ja, auf jeden Fall, weil das gehört zu jedem Nachfolger dazu. Zur Nachfolge Jesu ist die Berufung impliziert. Wie kann das also funktionieren? Bei meinen Recherchen habe ich mehrere gute Internetseiten gefunden und unter anderem eine Homepage, die heißt The Four, Englisch, die Vier, wo in 4 einfachen Schritten erklärt wird, was die Grundlage des christlichen Glaubens ist. Und auf dieser Seite findet man 7 evangelistische Stile oder 7 Stile, wie man von Gott erzählen kann, wie das auch in der Bibel schon auftaucht. Und weil in Epheser 6, Vers 15 steht: Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden, hat diese Webseite sich gedacht, wir machen das mit Schuhen. So wie jeder sein Paar Lieblingsschuhe im Schrank stehen hat oder an seinen Füßen hat, hat jeder seine eigene Begabung, wie er von Gott weitererzählen kann. Das sind hier ich habe die einmal kurz mit aufgelistet, der Turnschuh, das ist der zeugnishafte Schuh. Es fällt mir leicht, anderen Menschen offen und unverblümt von dem zu erzählen, was Gott für mich getan hat und in meinem Leben bewirkt. Dann gibt es den Hausschuh, der einladende Schuh. Ich liebe es, Menschen zu christlichen Events, Camps und Gottesdiensten einzuladen, wo sie von der besten Botschaft hören. Ich denke, dazu zählt auch, zu sich nach Hause einzuladen. Der Halbschuh, der intellektuelle Stil. Viele Menschen haben kritische Fragen oder finden die Wissenschaft oder das Leid schließe einen Gott aus. Ich liebe es, mit ihnen tiefgründig darüber zu reden. Der Gummistiefel ist der dienende Stil. Ich gehöre zu den Menschen, die anpacken, wenn jemand umziehen muss, Probleme mit in der Schule hat oder psychisch am Boden ist und Hilfe braucht. Dann gibt es den Fußballschuh, der direkte Stil. Ich bin ein Profi darin, auf jede Person zuzugehen und ihnen direkt, aber in Liebe aufzuzeigen, wie sehr sie Jesus brauchen. Dann die Flipflops, der beziehungsorientierte Stil. Ich pflege gerne Beziehungen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und es fällt mir leicht, über meinen Glauben zu reden. Und dann zum Ende noch die Sandalen, der betende Stil. Ich liebe es, an Ort und Stelle für Menschen zu beten und zu sehen, wie sie Gott erleben, durch Segnungen, Wunder und Heilungen. Man kann passend zu diesen sieben Stilen auf der Homepage von The Four einen Fragebogen ausfüllen, muss noch nicht mal selber überlegen, welcher Stil passt denn am besten zu mir, sondern durch verschiedene Fragen wird einem schon vorgeschlagen und gesagt, dieser Stil passt zu dir, ein Stiltest. Zur Evangelisation kann man da machen. Ich hatte das vor und habe ihn dummerweise zu Hause vergessen, meinen Computer, aber wir haben hier ja einen festen Computer stehen. Wer also nach dem Gottesdienst sagt, hey, das will ich direkt mal ausprobieren, dann setzen wir uns da zusammen ran und machen das und probieren das mal aus. Mit dieser Gemeinde voller Schuhe ergänzen wir uns gegenseitig. Nicht jeder muss alles machen und können, nein. Evangelisation heißt nicht, dass wir uns auf den Marktplatz stellen und Predigten schwingen müssen. Oder sagen wir mal, heißt es nicht nur. Der direkte Stil mit den Fußballschuhen, der macht das vielleicht auch gerne. Und doch dürfen wir uns von Jesus und der Gemeinschaft der Nachfolger Jesu ermutigen lassen. Wenn ich der einladende Typ bin, dann ist es schön, wenn ich oft Gäste bei mir habe, aber dadurch erfahren sie nicht automatisch etwas von Gott und seiner rettenden Liebe. Also ich will damit sagen, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, zu sagen, der direkte Stil bin ich nicht, also kann ich das auch alles nicht. Ich bin der einladende Stil und ich habe ganz viele Gäste zu Hause, aber wenn ich dann nie über den Glauben rede, dann erfülle ich diesen Stil auch nicht. Jesus sendet uns und deswegen ist es auch schon wichtig, dass wir den Mund dann auch aufmachen und von Gottes Liebe aktiv weitergeben, sodass auch der Empfänger verstehen kann, dass das Gottes Liebe ist, die ich hier ausübe. Also wenn ich der dienende Stil bin und ich helfe ganz vielen Leuten beim Umzug und die wissen nicht warum, dann ist es total nett für die, super, dann hatten die einen Umzugshelfer. Aber es hat ihnen nicht gezeigt, dass das Gottes Liebe ist. Ich weiß, das ist sehr heikel. Gerade im Thema Diakonie ist das auch zweischneidig. Also ich finde, Diakonie sollte wirklich selbstlos bleiben und auch so durchgeführt werden, dass zum Beispiel im Kältebus die Leute einfach Suppe und Schlafsäcke bekommen und nicht erst einsteigen dürfen, wenn sie die Nachricht Gottes erlebt haben. Sonst liegen sie vielleicht morgen erfroren am Boden. Das ist heikel. Und sicher gibt es Situationen, in denen der Dienst am Menschen wirklich im Vordergrund steht und nicht die Evangelisation. Zu dienen oder Beziehungen aufzubauen, darf sich aber gleichzeitig auch nicht in diese Motivation verkehren, dass ich das nur mache, um denen hinterher was von Gott zu erzählen. Und doch denke ich, wir dürfen uns gegenseitig dazu ermutigen und auch herausfordern, uns nicht darauf auszuruhen, dass das nicht unser Stil ist. Im Nachfolgen Jesu ist nicht nur die Beziehung zu ihm, sondern auch das Folgen seines Auftrages gemeint. Wenn wir das Thema der Mission Gottes immer wieder in den Fokus holen und uns daran erinnern und darüber austauschen, dann werden wir vielleicht neu offen für dieses Thema und auch für Gespräche und Möglichkeiten. Im Dezember konnte man auf einer anderen guten Webseite einfach Hoffnung teilen. Auf dieser Seite sind ganz viele Ideen für Gemeinden, aber auch für einzelne Möglichkeiten, wie man evangelistische Aktionen gestalten kann, Anregungen. Und die hatten so eine Art Adventskalender, dann konnte man abonnieren, dann hat man jeden Tag eine evangelistische Idee bekommen, was man jetzt machen könnte, wie man mit jemandem ins Gespräch kommen könnte. Manche Sachen davon fand ich total super, andere fand ich, man muss ja nicht alles machen, was einem so vorgeschlagen wird. Und ich habe diesen Kalender abonniert, 24 E-Mails gelesen oder angelesen und ich habe kein evangelistisches Gespräch geführt. Aber ich habe gemerkt, ich werde trotzdem angeregt, meine Begegnungen neu zu betrachten, da wo ich Menschen entgegenkomme, wo ich in Situationen komme, wo vielleicht auch mal ein Wort möglich wäre. Und ja doch, ich habe gemerkt, beim E-Mail-Schreiben oder auch in Gesprächen, den Wunsch um Gottes Segen habe ich direkt da formuliert. Ich habe das direkt ausgesprochen, nicht nur ich denke an dich, sondern ich bete für dich, ich wünsche dir Gottes Segen, hoffe, dass er dir hilft. Das ist ein Anfang. Vielleicht müssen wir ganz, ganz kleine Schritte gehen, sodass das irgendwie wieder in unser Bewusstsein und in unsere Ermutigung, unser Mut gestärkt wird. Jetzt stehe ich hier und predige darüber. Das ist ja vielleicht auch was. Lasst uns gegenseitig ermutigen und füreinander beten. Wenn wir persönliche Gespräche oder Begegnungen vor uns haben, wo wir wissen, oh, da könnte das ein Thema werden, dann sprechen wir vorher einen Freund oder eine Freundin an und sagen, bete da mal mit für. Ich habe da dieses Gespräch mit meiner Kollegin, ganz anderes Thema, aber vielleicht ist da eine Tür. Jesus hat für uns gebetet, dass wir das gut hinbekommen, trotz der Herausforderungen in dieser Welt. Und er hat auch schon für die gebetet, die vielleicht irgendwann durch uns etwas von ihm hören. Er hat uns im Blick und in seinem Herzen. Das ist doch wirklich ermutigend. Amen.